Radio 1. Hörbar Rust.
Ich begrüße Sie recht herzlich. Es geht los mit den Temptations Masterpiece. Radio 1, die Hörbar Rust, das waren die Temptations mit Masterpiece. Herzlich willkommen nochmal. Das hier ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Jörg A. Hoppe, 62, Medienunternehmer und Filmemacher und. Die Liste seiner Wirkungsfelder ließe sich noch beliebig verlängern. Wäre Jörg Hoppe ein Film, müsste im Vorspann ständig das Wort Neugierde auftauchen. Hoppe wächst in Gronau und Hagen auf. Er studiert in Bochum, Berlin und Düsseldorf ein bisschen Sozialpädagogik, Deutsch, Geschichte, Medizin, Theologie und Musik. Klingt sich in ein Programm Kino ein, wird Manager von Extra Breit und Westbam, wird Redaktionsleiter Musik bei Tele5 und Mitbegründer des Musiksenders Viva. Er gründet eine eigene Produktionsfirma, produziert Sendungen wie Piep, Bravo TV oder Bauer sucht Frau. Jetzt hat er einen ganz besonderen Film über die 80er Jahre in West-Berlin gemacht, der heute Abend auf der Berlinale gezeigt wird. B-Movie, ein pralles Leben. Herzlich willkommen, Jörg Hoppe.
Jörg, herzlich willkommen nochmal.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Ich möchte an den Hörer folgende Worte richten. Jörg und ich, wir sind seit vielen Jahren befreundet. Wir kennen uns ganz lange und sind jetzt seit, ich weiß gar nicht, befreundet seit 10, 15 Jahren. Hoffentlich gelingt es mir, das Ganze zu einem positiven Effekt zu bringen. Also das heißt, wir werden die ganz indiskreten Dinge, werde ich jetzt natürlich aus dir herausdrücken, Sachen, die du noch nie öffentlich preisgegeben hast, darauf läuft es dann hinaus. Das ist der Preis, den du zahlen musst. Journalistisch wird das hier heute überhaupt nicht. Ja? B-Movie ist ein Film über Berlin, auf den wir zu einem späteren Zeitpunkt in der Sendung nochmal tiefer einsteigen, genauer kommen. Nichtsdestotrotz, ich weiß, dass du ein bisschen nervös bist, denn heute ist die Premiere. In genau 3 Stunden läuft der Film. Um 17 Uhr geht's los im Kino International. Und als Cliffhanger oder als Appetizer können wir jetzt ja schon mal so ein paar Worte darüber verlieren. Ein Film, der wie lange schon in dir gärt?
Der Film gärt in mir seit 2011. Da hatte ich die Idee, den Film zu machen, kam durch eine Veranstaltung, den Echo, wo Annette Humpe ihren Lebenspreis bekommen hat. Und ich durfte den damals produzieren, den Echo. Und Annette hat dann nochmal Ich stehe auf Berlin gesungen.
Ja.
Und dann passierte in der Halle etwas, was auch mich bewegt hat, nicht nur die Anwesenden. Alle waren völlig ergriffen. Und das war damals der Moment, wo ich dachte, ups, wenn man solche Emotionen damit noch erzeugen kann, mit dieser Musik und auch mit dieser Zeit, die, glaube ich, an die alle da irgendwie gedacht haben, dann müsste man doch eigentlich mal so einen Film machen darüber.
Also führst du diese Ergriffenheit, die du da gespürt hast, führst du auf das Lied, also auf den Inhalt zurück? Oder hast du damals auf den Inhalt zurückgeführt? Weil Berlin kennt ja jeder mehr oder weniger den Song. Also, dass das nochmal sowas auslöst.
Das war, glaube ich, aber auch die Dankesrede, die Annette dann gehalten hat. Die war unheimlich kurz. Die hat eigentlich nur gesagt, Berlin, ich danke dir. Du hast mich irgendwie aufgenommen, du hast mich in deine Arme genommen und du bist meine Stadt. Und das hätte ich auch genauso unterstreichen können. Ich habe in vielen Städten gelebt und Berlin ist für mich auch der beste Platz auf der Welt.
Ihr kennt euch auch von früher. Du kennst die Humpe-Schwestern. Ja. Du hast viele Leute damals auch durch die Musikszene in Hagen kennengelernt.
Ja.
Auch das gibt es in dieser Sendung noch zu hören. Das heißt, du hast damals gedacht, oder ja, so lange ist es jetzt auch noch nicht her, 2011, man müsste mal versuchen, aus diesem Gefühl einen Film zu machen. Und war dir da schon bewusst, dass du dieses leicht klaustrophobe letzte Jahrzehnt vor Mauerfall nehmen würdest und dass es sich nur um West-Berlin drehen würde?
Ja, das war mir klar, das geht nur um die 80er, weil das war die Zeit, da habe ich auch in Berlin gelebt, einige Jahre. Diese Zeit war eine ganz besondere Zeit, in der so unheimlich viel entstanden ist an Musik, an Mode und Kreativität.
Ne?
Ja. In der Zeit sind ja auch wahnsinnig viele Dinge irgendwie erfunden worden. Die hatte man plötzlich, einen Walkman oder keine Ahnung was, die ganze Aufnahmetechnik, Samplen und. Wahnsinnig aufregende Zeit. Und mir ging es nur um das Lebensgefühl in den 80ern, um Risiko, Dschungel, diese Plätze, die ja auch mehrfach besungen wurden, irgendwie von vielen Popstars.
Ich habe den Film schon sehen können, so eine Pressevorführung. Deswegen kann ich dir nachher auch konkretere Fragen dazu stellen. Ich kann ihn nur empfehlen, sowohl für die Leute, die damals schon hier gelebt haben, ist das, glaube ich, eine interessante Sache, so ein Step Back in Time. Und die Leute, die wie ich später dazu kamen, ich bin, glaube ich, 98 oder so hierher gezogen. Man kannte natürlich so ein paar Sachen von Berlin besuchen. Immer dieses Aufregende, ganz bestimmte Clubs, ganz bestimmte Szenen, ganz bestimmte Shops, die es in anderen Städten nicht gab. Aber so dieses Lebensgefühl, das transportiert ihr in diesem Film, glaube ich, ziemlich gut. Es hat was Improvisiertes, was Marodes, was wahnsinnig Pulsierendes. Und das kommt auch rüber. Eine letzte Frage dazu, bevor wir jetzt thematisch erstmal umschwenken. Wie nennt sich das? Es gibt ja so Wörter wie so Biopic, Super, Doku, Real, Fiction, Lala. Weil das ist ja eine Mischung aus ganz viel ungesehenem, ungekannten Archivmaterial. Mhm. Und aber auch einem Drehbuch und einem Hauptdarsteller. Wie nennt man das?
Ja, wie nennt man das? Ist schwer zu sagen. Das ist ein Dokumentarfilm, dann aber auch wiederum nicht, weil die Sachen sind gar nicht so dokumentarisch, wie sie vielleicht rüberkommen. Das ist ein Kompilationsfilm, der aus wahnsinnig vielen Schnipseln besteht, die aus unterschiedlichsten Quellen kommen. Da ist sehr viel privates Material auch drin, Super-8-Material. In den 80ern wurde auch sehr viel mit Super 8 noch gedreht. Alle Macht der Super 8. Und das war ein bisschen Archäologie, den Film auch zu machen. Ja, ich habe mehrere Jahre in unheimlich vielen Archiven irgendwie rumgekramt und Menschen besucht, wo ich wusste, die haben sowas.
Ja, okay.
Schwer zu sagen. Also ich glaube, das Genre ist Dokumentation. Unter dem Label läuft er auch auf der Berlinale.
Privates Material ist ein schönes Stichwort, weil wenn Sie sich jetzt sagen, Jakoppe, ich weiß gar nicht, und was hat der, reden wir jetzt nur über das Filme machen? Nein, unter privates Material fällt leider nicht der Ausschnitt, dass du mal in Netzstrümpfen und goldenen Pumps eine Bühne bestiegen hast, in einem Slip aus Goldlamé, um das auch, dir kommt alles auf den Tisch.
Ja, ja.
Damals hast du extra breit angekündigt, eine Band, die sich gerade formiert und deren Manager du wurdest. Aber dazu kommen wir. Erstmal der erste Song. Da habe ich jetzt mal, ich habe deine Reihenfolge einfach mal willkürlich gewählt. Adele, Love Song. Warum dieses Lied?
Weil ich, glaube ich, einer der größten Cure-Fans auf der ganzen Welt bin. Ich auch Adele-Fan bin und Adele ja auch kennenlernen durfte, auch bei diesem Echo, den ich gerade schon mal erwähnt habe, da ist auch Adele aufgetreten und ich finde das eine fantastische Coverversion.
Adele und ihre Version von Love Song mitgebracht von Jakoppe, der heute hier zu Gast ist. Geboren wurde in Mayenburg. Jetzt habe ich nur das Mayenburg in Brandenburg gefunden. Ist das richtig?
Ja. Ich bin Ossi.
Du bist Ossi. Also das ist ja das Interessante, wenn man sich so lange schon kennt, vermeintlich kennt. Jetzt hatte ich mal die Gelegenheit, so einen Rückwärtsspaziergang durch dein Leben zu machen und auch machen zu müssen. Das ist ja schön. Wie kam es denn dann, dass du in Gronau aufgewachsen bist? Ich glaube, als du so 8, 9 Jahre alt bist, sind deine Eltern nach Hagen gezogen.
Und nach Gronau sind die gezogen, da war ich noch Säugling. Die
Also
sofort rüber gemacht, wie meine Mutter immer gesagt hat. Nach Gronau, weil dort meine Großmutter wohnte und
Das hat dir ganz idyllisch zur Großmutter gezogen. Ich stelle mir vor, dass da ein riesen Bauernhof war,
nein,
viele Pferde.
Nein. Das ist kein Bauernhaus gewesen, sondern ein Mehrfamilienhaus. Das war das letzte Haus an der Grenze, die Niederlande, Enschede, die holländische Stadt. Und wir waren das letzte Haus auf deutscher Seite. Und ich habe als Kind viel durch den Schlagbaum unten durch in Holland gespielt. Wir sind auch immer in Holland einkaufen gegangen.
Ah, okay. Ja. Und dann ging es nach Hagen.
Mein Vater, der ist bei der Bundesbahn gewesen, wie meine ganze Familie. Also mehrere Generationen Bundesbahn. Und Dann sind die nach Hagen gezogen, meine Eltern, und ich natürlich mit. Und
heißt das denn, wenn der Vater bei der Bundesbahn ist, dann kriegt ja die Familie wahrscheinlich so wahnsinnig verbilligte Tickets oder kann sogar umsonst
damals
fahren?
Damals,
ne,
gab es noch die Freifahrtscheine.
Die Freifahrt,
sogar,
ja,
nicht
ja.
Nur verbilligt, sondern gratis.
Ich kenne das von meiner damaligen Schulfreundin Andrea Nimtz, deren Vater auch bei der Bundesbahn arbeitete. Ja. Und das führte dazu, dass sie den Vorteil hatte, mit ihrem Vater immer ganz umsonst zu allen Teens-Konzerten fahren zu können. Wir mussten immer bei den Teens Hannover, und Andrea konnte Fotos überall machen, sozusagen überall auf der Welt, in ganz Deutschland, zu den Teens-Konzerten. Und das heißt, ihr habt keine Auto-Urlaube
gemacht?
Nein,
genau das. Das war nämlich genau das Handicap. Irgendwie, dass Urlaube danach ausgesucht wurden, wo kommt man mit dem Zug hin?
Und wo war es in der Regel? Sagt ihr
wir
so
sind viel nach Zandvoort gefahren, nach Holland. Aber auch in die Rhön.
Schön, naja.
Oder so nette Ziele.
Aber aus dir ist ja was geworden.
Trotz was? Trotz Freifahrtschein.
Naja, trotz der Betulichkeit vielleicht zu viert in einen Zug zu steigen und sich nicht so zu freuen, weil das nicht so funky ist, als würde man jetzt eine Reisetasche packen und nach Sizilien fahren. So einfach. Aber das ist ja egal. Du hast noch einen Bruder, der ist 5 Jahre jünger.
Ja, der ist bei der Bahn.
Wirklich? Das ist wirklich zu Bahn.
Ja.
Es ist ja so gewesen, um da jetzt schon mal vorzugreifen, dass deine Eltern dir ausdrücklich... Ja, jetzt weiß ich nicht, welches Wort realistisch ist, verboten haben, untersagt haben, Kunst zu studieren.
Ja.
Mit dem Wunsch im Hinterkopf, dass du auch zur Bahn gehst?
Genau. Genau.
Du
mein
Sturkopf.
Vater, der hat immer gesagt, ich habe dich doch nicht zur Schule geschickt, damit du anschließend brotlose Kunst betreibst. Und hat mir dann immer geraten, dass ich die Inspektorenanwärter Laufbahn einschlagen.
Naja.
Ja, und
auch heute hast du so, also ich meine, rückblickend kann man sagen, du hast so manche Weiche gestellt im Leben.
Ja.
Also kann er eigentlich ganz zufrieden sein mit dem, was du da angestoßen hast.
War auch. Er dann zum Schluss auch. Es hat echt sehr, sehr lange gedauert.
Wie lange ist das her, dass er gestorben ist?
Mein Vater ist jetzt 7 Jahre tot.
Okay, das heißt, er hat wirklich jetzt ohne Ironie mitgekriegt, dass das bei dir ganz gut voranging. So, Jimmy Cliff hast du mitgebracht, The Harder They Come. Warum?
Warum? Ich war in meinem vorigen Leben, meine ich in Hagen vor allen Dingen.
Ich dachte, du würdest uns über deine Reinkarnation berichten.
War ich großer Reggae-Fan auch und bin auch so rumgelaufen mit so langen Haaren.
Hattest du auch Dreadlocks?
Manchmal hatte man sich die so zusammengedreht.
Die kriegt man doch nicht wieder auseinander.
Doch.
Du hattest also, was
wir so Dreadlocks nannten.
Ach,
weiß
so?
Ich hatte vor allen Dingen aber so eine Mütze auf mit den entsprechenden Farben und eine Jacke, wo so ein Hanfblatt hinten drauf war.
Die Klassiker,
ja. Und das war eigentlich der Kultfilm. The Harder They Come, so heißt, gibt es ja auch einen Film, der so heißt. Und das ist die Titelmusik. Und den Film hatte ich zum ersten Mal gesehen im Kant-Kino in Berlin. Und,
als du auch schon damals in Berlin gelebt hast?
Wir sind damals immer gependelt, ununterbrochen nach Berlin. Also fast jedes Wochenende sind irgendwelche Menschen aus Hagen nach Berlin gefahren. Da hat man sich den Spritgeld geteilt und das Wochenende sich in Berlin um die Ohren gehauen, um dann wieder ins triste Hagen zurückzufahren am Montagmorgen oder
Nun
so.
Gibt es ja Hanfpflanzen, offenbar gab es sie auch schon damals, die dann einem das triste Hagen vielleicht doch noch versüßen.
Ja.
So muss es ja gewesen sein. Mhm. Man läuft ja nicht umsonst mit so einem Ding auf dem Rücken rum.
Ja, und der Song, der hat noch eine andere Herleitung, warum ich den heute mitgebracht habe, weil der erinnert mich immer dran, ich habe früher in Hagen Kino dann mal gemacht.
Nein, das musst du später erzählen.
Muss ich später erzählen,
ja.
Okay.
Die Zeit ist jetzt auch um, das heißt, die erste halbe Stunde ist um. Ich bin ja ein hartes, striktes Regiment hier. Jimmy Cliff, The Harder They Come, zu Gast ist heute der Medienunternehmer, darf ich es so zusammenfassen, Jörg Hoppe.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute der Medienunternehmer und Filmemacher Jörg Hoppe. Und ich habe ihn Thievery Corporation mitgebracht. Ich habe ja versucht, mich um das TH in dem Titel herumzureden, aber ich fürchte, ich muss den Song jetzt abmoderieren. The Depth of My Soul, Thievery Corporation. Und zu Gast ist heute Jörg Hoppe, der Mann mit dem aufregenden Leben, Feuerwerk rechts und links zur Schule in Herdecke, die war 5 Kilometer entfernt, jeden Tag Straßenbahn.
Oder Nahverkehrszug nach Dortmund, konnte ich ja umsonst fahren, wie du weißt.
Ach stimmt, ja, okay. Wie lange bist du da gefahren?
Ach, ganz kurz, 7, 8 Minuten mit dem Zug und die Straßenbahn natürlich 20 Minuten oder so, weil die an jeder Milchkanne gehalten hat.
Wenn du die Straßenbahn genommen hast, hast du dann morgens noch Hausaufgaben gemacht oder warst du ein zuverlässiger Schüler?
Die habe ich immer gemacht, ob ich den Zug oder die Straßenbahn genommen habe.
Aber immer morgens erst?
Ja, sehr oft. Ja, ich war auch ein mittelmäßiger bis schlechter Schüler. Und,
würdest du im Nachhinein sagen, dass du, wenn du dich angestrengt hättest, also dass du ein sehr guter Schüler hättest sein können? Oder?
Ja.
Ja. Also du warst faul, wie so viele.
Ich war desinteressiert. Ich fand viele Dinge, irgendwie, was soll das denn jetzt?
Zum Beispiel?
Latein.
Ja, okay.
Ist das, in meinen Kopf überhaupt nicht reingegangen, ob ich das lernen soll. Hat mich nicht gekickt.
Kunst wirst du wahrscheinlich gut gewesen sein.
Kunst hatte ich eine 1, ja.
Also das heißt, du hast früher schon gut gezeichnet. Das weiß ich zum Beispiel alles gar nicht, als spätere Freundin, wenn man so will. Wenn man zu euch nach Hause kommt, dann hängt da viel Kunst, unterschiedlichste Kunst. Also du hast dich jetzt so ein bisschen auf Sammeln verlagert, oder?
Ja, nicht auf Sammeln, auf Kunst aufhängen.
Aufhängen, ja. Malst du selbst noch?
Nein. Ich habe aber früher in der Tat sehr viel gemalt und habe ja auch Schallplattencover gemacht, unter anderem die ganzen Extrabreit-Cover, die ersten alle.
Ach, sind die von dir?
Ja, und dann habe ich ja so ein kleines Label gehabt, da habe ich auch die meisten Covers
selbst gemacht. Wie ist das, 58?
Tonträger 58 für die Postleitzahl damals in Hagen. So ein Independent-Label war das. Und Plakate und so, das habe ich liebend gerne immer selbst gemacht und auch sehr viel Freude daran gehabt. Ja.
Ja, und deswegen wolltest du wahrscheinlich auch Kunst studieren.
Genau.
Ich finde das so interessant, dass jemand sich das von seinen Eltern in dem Sinne verbieten lässt. Ich weiß ja nicht, was du für ein Junge warst oder was für ein heranwachsender Mann. Hast du, war dein Vater für dich so eine Autorität, der man nicht widerspricht? Würdest du das sagen?
Ja, aber dem habe ich ja ständig widersprochen. Ja, ich bin, wenn die mir etwas verboten haben, und das war sehr rigide eigentlich, habe ich es dann trotzdem gemacht. Ich bin dann mit 17, obwohl sie es mir verboten hatten, 3 Tage nach Essen auf die Song- und Pop-Festival oder wie das hieß, gefahren. Und dann bin ich zurückgekommen und hatte dann auch entsprechend die Schule geschwänzt oder so. Und dann habe ich das schon irgendwie...
Was gab es denn für Repressalien?
In dem Fall habe ich eine gescheuert bekommen. Die Tür ging auf, habe eine gescheuert bekommen und damit war es aber auch erledigt. Ja? Ich musste mir auch gar nichts anhören.
Also nicht Liebesentzug oder Diskussion. Irgendwas an der Art.
Ich habe nur eine gescheuert bekommen und zwar hauptsächlich auch deshalb, weil die nicht wussten, wo ich war. Ne?
Oh ja, stimmt. Ja klar, kein Handy, 3 Tage, der Sohn ist weg.
Gab's damals schon.
Scheiße. Ja, stimmt, ja. Naja, aber immerhin hast du dir, das finde ich so interessant, untersagen lassen, Kunst zu studieren, um dann den geradlinigen Weg einzuschlagen, in Berlin, Bochum und Düsseldorf Sozialpädagogik, Deutsch, Geschichte, Medizin, Theologie und Musik zu studieren.
Ja. Ich habe aber außer Sozialpädagogik nicht zu Ende gemacht. Und
war es dir wichtig, dass deine Eltern dich finanziel unterstützen, sodass du das? Ah, das war wichtig. Ja. Okay.
Ich habe zwar BAföG bekommen, aber das hat vorne und hinten nicht gereicht. Mhm. Und von daher haben meine Eltern auch versucht, darauf Einfluss zu nehmen, was ich studiere. Und dass ich mal irgendwie ein Semester oder zweimal so eine Medizin gemacht habe, das war so ein Programm eigentlich für meine Eltern. Ja, wo die dann dachten, na endlich.
Was ist mit Theologie?
Das weiß ich gar nicht mehr, wie ich auf den Trip gekommen bin. Habe ich echt vergessen. Zumal ich dann später aus der Kirche ausgetreten bin auch noch.
Gab es da so eine Situation, die dich zu diesem Austritt bewogen hat?
Das.
Nee, auch nicht. Na, hätte ja sein können. Nee. Sind ja viele Leute aus der Kirche ausgetreten. Nun gibt es einen Stadtteil in Hagen. Weringhausen, ist das richtig?
Weil ja.
So ein paar Sachen konnte ich tatsächlich aus dem Buch Hart wie Marmelade von Kai Hawaii entnehmen, der hier auch schon mal zu Gast war, vor 2, 3 Jahren. Mhm. Der hat eine Biografie geschrieben und dummerweise, ich habe die damals durchgelesen, du bist da häufiger drin vorgekommen, weil du damals in Hagen eben unglaublich viel angeschoben hast und so weiter, aber natürlich hatte ich vergessen, was es damit auf sich hatte. Ich habe nochmal ein bisschen quer gelesen. Also es gab die B56, eine legendäre, ikonische, müsste man ja fast sagen, WG. Wie groß war da so eine Altbauwohnung wahrscheinlich? Ne?
Das war eine große Altbauwohnung, so wie man die aus Berlin kennt. Mhm. In Hagen gab es gar nicht so viele solche Wohnungen, weil Hagen wurde im Krieg fast dem Erdboden gleichgemacht. Ja, das ist unheimlich viel zerstört worden. Und da gab es so ein, zwei Straßenzüge in Weringhausen, wo so alte Jugendstilvillen und Mehrfamilienhäuser standen. Und da hatten wir eine Etage von 350, 360 Quadratmetern.
Wow.
Und da wohnten auch noch drüber und drunter auch noch andere WGs. Und ja.
Ich kenne ein paar deiner ehemaligen Mitbewohner, aber ich weiß natürlich nicht, was es mit ihnen auf sich hatte. Deswegen musst du sie uns kurz vorstellen. Robert.
Robert war Schachspieler. Wir hatten den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als Schach zu spielen. Und Robert hat mir dann auch noch eine Freundin ausgespannt, Heike.
Aber das war ja offenbar in dieser Zeit, ich möchte nicht sagen Gang und Gäbe,
das war
aber
Gang und Gäbe.
Ich meine, du hattest eine feste Freundin und noch eine zusätzliche Bettgenossin damals.
Genau. Ja, wir waren damals alle irgendwie unterwegs mit Wilhelm Reich unterm Arm. Das war so diese Zeit, wo man Zweierbeziehung und Kleinfamilie und solche Dinge eigentlich rigoros abgelehnt hat und immer auf der Suche nach alternativen Lebensmodellen war. Dazu gehört doch eben auch, dass freie Sexualität.
Aber gewurmt hat sich ja dann offenbar schon, dass man dir einfach.
Ja, doch, doch. Ja, mit Heike, das hat mich gewurmt.
Ja, also alle empfindlichen Seelen.
Der hat die dann später sogar geheiratet.
Oh, das ist ja noch, das ist ja eine Frechheit, oder?
Ja, finde ich auch. Geht gar nicht.
Also alle empfindlichen Seelen müssen jetzt mal kurz weghören, aber es hat ja auch was von Biokreislauf, wenn man so will. Denn wenn diese Legendenbildung stimmt, dann habt ihr die, wie kann man es umschreiben, falls jetzt jemand am Sonntagnachmittag gerade beim Café. Manchmal gibt es, wenn Mami und Papi sich ganz doll lieb haben, oder dass Tiere, manchmal kommen Tiere. Also egal, ihr habt die Filzläuse, habt ihr an die Fische im Aquarium verfüttert.
Das steht in dem Buch, kann ich mich daran erinnern. Oh Gott.
Ich habe es für realistisch gehalten, weil du auch heute, also nein, nicht weil du auch heute, sondern ich muss den Satz schnell beenden, weil in eurer Wohnung steht ein riesengroßes Aquarium als Raumteiler.
Ja, ich war damals schon Aquarianer, das ist die Schattenseite irgendwie meines Daseins. Nee, ich war damals schon Aquarianer und auch schon zu Hause, als ich noch zu Hause bei meinen Eltern wohnte, hatte ich auch schon ein Aquarium und habe auch damals schon angefangen, Fische zu züchten. Das war eigentlich auch mein erster geschäftlicher Erfolg war, dass ich Faunaugenbarsche gezüchtet habe. Und die habe ich dann zum örtlichen Zuhandlung gebracht und habe dort dann 60 Pfennig pro Faunaugenbarsch bekommen. Die wurden dort im Laden aber für 6 Mark verkauft.
Da hast du sie kennengelernt,
und
die Marktwirtschaft.
Und da habe ich gedacht, wow, so funktioniert das.
So funktioniert das. Was ist denn eigentlich das größte Missverständnis, das Nicht-Aquarianer Aquarianern gegenüber haben? Also ich als Nicht-Aquarianer würde wahrscheinlich denken, du kennst sie alle beim Namen und du hast sie vielleicht nicht mehr alle, weil du ständig jeden Tag die Scheibe von innen sauber machen musst. Auf was für Missverständnisse stößt du? Was macht dich betroffen? Was tut dir da weh?
Betroffen macht mich gar nicht. Das ist das große Missverständnis, dass die meisten Leute denken, das wäre irgendwie ein Fulltime-Job, wenn man ein Aquarium hat. Das ist es ja nicht. Ich habe ja auch ein Salzwasserbecken.
Ach, das ist natürlich was völlig anderes.
Was völlig anderes ist, nämlich voll automatisiert. Da muss man gar nichts machen.
Doch. Alles klar. The Passions hast du mitgebracht. Ja. I'm in love with a German film star. Mhm. Ich habe immer gedacht, dieses Lied ist maximal 4, 5 Jahre alt, aber es ist älter.
Ja, das ist aus dem Jahre 79, 80, glaube ich, von den Passions. Da habe ich das zum ersten Mal auch gehört, auf einem Cure-Konzert im Jugendzentrum Essen haben die da gespielt. Eintritt kostete 6 Mark und es gab sogar noch ein Vorprogramm, die Passions, die damals diesen Song auch schon spielten, der mich dann auch mein ganzes Leben begleitet hat, eben auch deshalb, weil der öfter mal wieder toll gecovert wurde, von den Foo Fighters zum Beispiel, von Pet Shop Boys mit Sam Taylor Wood und. Ja, und ich weiß nicht, wenn ich den Song höre, kriege ich immer gute Laune.
Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit Jörg Hoppe, Musikverleger, Konzertveranstalter, Kinobetreiber Warst du zumindest?
Ja.
Was davon bist denn du? Bist du noch Musikverleger?
Nein.
Um da auch schon mal vorzugreifen, du hast eine Produktionsfirma gegründet, du hast mehrere Produktionsfirmen gegründet, aber als du die eine gegründet hast, habt ihr das Musikarchiv von Tele5, dem Privatsender damals, als der zum ersten Mal starb, der ist ja dann sozusagen auch wieder, habt ihr das gekauft? Das gilt heute als das größte Musikarchiv Europas unter Umständen.
Das ist, das war so der Grundstein für dieses Archiv. Da sind dann nachher andere Archive noch eingeflossen. Wir haben ja auch MTV damals gemacht und VH1 und wahnsinnig viele Musiksendungen. Top
Viva.
Of the Pops und Viva habe ich vergessen.
Sag mal.
Viva. Und sehr viele Fernsehsendungen. Top of the Pops und was weiß ich alles. Und
ich habe mal geguckt, Viva lebt ja noch.
Viva gibt's noch.
Aber wo wir...
Wer guckt was? Das?
Also wo das, es gibt ja auch MTV noch.
Mhm.
Habt ihr, hilf mir jetzt mal ein bisschen, ja, als Medienmogul, bist du doch sicherlich darüber informiert, wie das läuft, wer das noch guckt, zu welchem Anlass, wie alt ist die Zielgruppe, was machen die denn da?
Also so gut bin ich da nicht informiert, das ist, glaube ich, alles in irgendwelchen digitalen Bouquets drin irgendwie oder so. Ist, glaube ich, gar nicht mehr frei empfänglich, nirgendwo. Und wer das guckt, weiß ich auch nicht. Also ich kenne nur junge Menschen, die kein Fernseh gucken.
Hm. Ja. Also die schon gucken, aber die gucken online, ne? Also
die das gucken ist, online, die gucken genau, YouTube, ja. Die gucken.
Wir gehen zurück in deine WG. Du hast uns Robert, den Schachspieler, vorgestellt, der dir Heike ausgespannt hat und später hat er sie geheiratet. Rainer
hat aber nicht bei uns in der WG gewohnt.
Aha.
Nee.
Okay, aber er war ein Freund früher.
Rainer hatte die Kneipe dort, den Treffpunkt, wo man sich immer getroffen
Wie
hat.
Wie hieß dieser Treffpunkt?
Sumpfblüte.
So, wer war denn Kollo?
Kollo, das war...
Der ist auf Stechapfel hängen geblieben,
der,
ne?
Genau, der hat sehr viele Drogenexperimente gemacht
Nett, aber ein bisschen...
Ich weiß nicht, ob er die heute noch macht, keine Ahnung. Das ist aber auch das Einzige, was ich mit dem verbinde.
Also wenn es ihn heute noch...
Und gebacken hat er. Das fällt mir gerade ein.
Spacecake wahrscheinlich.
Spacecakes, aber auch irgendwie so Stutenkerle oder wie heißen das, die so wecken, so zu Weihnachten kann ich mich
mit Rosinen, nicht. diese
genau.
Weißbrote, diese
die
leckeren.
Hat er auch, ja.
Sag mal, traut man sich Sachen zu essen, die jemand backt, der mit Fliegenpilzen und Stechäpfeln experimentiert?
Wir haben zumindest immer vorher gefragt. Ja.
Ja. Dann gab es zwei verzogene Kinder mit ihrem pädagogischen Vater.
Ja.
Die dann aber irgendwann ausgezogen sind. So eine antiautoritäre Nummer war das, oder was war das? Ja. Und Wolfgang kam noch dazu?
Ja.
Und Sibylle und Inge?
Genau.
Und kann man sagen, dass Sibylle und Inge schon für euch alle auch, dass man sich sehr gut verstanden hat in jeglicher Hinsicht?
Wir haben uns in jeglicher Hinsicht sehr gut verstanden.
Gut, ja. Okay, alles klar. Deine offizielle Freundin war ja Gabi.
Mhm.
Es gab zu der Zeit eine Hans-Wurst-Revue. Was hat es damit auf sich gehabt?
Das war eine Band das war die einzige Band, wo ich mal auf der Bühne stand.
Ach,
als
was?
Da habe ich Altsaxophon gespielt.
Wie bitte?
Aber ganz schlecht.
Saxophon?
Damals ganz schlecht, ganz, ganz schlecht. Das waren so die Hagener genialen Dilettanten sozusagen. Und,
wie kamst du denn, wird ja dann wahrscheinlich nicht dein Einstieg in die Hagener Musikszene gewesen sein, wenn du so schlecht Altsaxophon gespielt hast. Also irgendwie ist es ja losgegangen, dass du dich mit dem Verlegen von Musik beschäftigt hast. Ging das über den Nicht-Musik-Act Django Edwards damals?
Das ging irgendwo damit einher, dass ich Riesenfan vom Kant-Kino war, dadurch Conny Konzak kennenlernte, der das damals betrieben hat. Ich, wie gesagt, ja fast jedes Wochenende immer von Hagen nach Berlin gefahren bin.
Du hattest hier eine kleine Wohnung, ne? In der Potsdamer Straße.
Und dann habe ich das auch genau beobachtet, was der Conny da macht und fand das ganz großartig. Der hat da Filme gezeigt, die wir alle nie gesehen hätten in Hagen. Oder
gib mal ein Beispiel.
Zum Beispiel die ganzen John Waters-Filme.
Mhm.
Ja. Ja, und dann habe ich dieses Modell Kant-Kino so en Miniatur nach Hagen transportiert und nicht nur Filme gezeigt, die ich meistens auch vom Kant-Kino bekommen habe. Die liefen zuerst in Berlin und dann wurden die nach Hagen geschickt. Und habe dann zum Teil auch Veranstaltungen übernommen, die Conny gemacht hat im Kant-Kino.
Und so bist du in diesen ganzen Ideal-Management.
Genau, und Conny hat dann irgendwann mal Ideal gemanagt und so. Und ich wurde dann in Hagen irgendwie extra Breitmanager. Ich war immer die kleinere Conny-Konzak-Ausgabe sozusagen. Und dann habe ich mich da zunehmend mit allem Möglichen beschäftigt.
Zum Beispiel auch mit und Musik. Auch mit West Ham zum Beispiel damals schon. Den sehen wir im Übrigen auch in deinem in dem Film B-Movie, ja, mit kurzen Hosen und langen Haaren. Also genau, das ist heute andersrum. Heute und sind die Hosen lang und die Haare kurz oder ab oder weg. Wir spielen jetzt nämlich auch West Ham. Mhm. Old School Baby hören wir jetzt. Nina und West Ham. Glaubst du, Nina hätte eine Weltkarriere hingelegt, wenn es diese Luftballons nicht gegeben hätte?
Das ist ja eine Frage. Ich glaube, die Luftballons, die waren da schon ganz förderlich. Der, ein toller Song, der auch in der richtigen Zeit irgendwie veröffentlicht wurde. Es war damals so Pershing, Proteste und bla bla bla. Aber auf der anderen Seite, Nena ist einfach ein Fräuleinwunder gewesen. Oder ist sie vielleicht heute sogar noch. Die ist ja forever young und hat auch immer das ausgestrahlt, dass sie ganz großer Popstar wird. Das hat die ja in Hagen schon erzählt, als sie noch zur Schule ging.
Da hat sie schon gesagt, ich werde mal Popstar.
Ja, ich werde mal Popstar. Das war für Nena, glaube ich, ganz klar vorgezeichnet. Mhm. Und ich glaube auch in Richtung Weltkarriere. Ja. Und da hat auch letztendlich gar keiner mehr dran gezweifelt nachher, ja? Der sie kannte. Mhm.
Dann wäre sie heute wahrscheinlich in irgendeiner Castingshow gelandet, wenn das nicht so gut gelaufen wäre mit den Luftballons. Gut.
Also die hat die Weltkarriere hingelegt, weil da Zufälle eine Rolle spielten, dass eben Christiane F. Die den Song dabei hatte und den richtigen DJ.
Wobei?
Die ist in Amerika gewesen und hat Rodney Bingenheimer, so heißt er, damals eine Kassette in die Hand gedrückt und da waren 99 Luftballons drauf und da hat der gesagt, wow, what's that? Mhm. Und hat das dann gespielt. Und ich glaube, wenn es diesen Zufall nicht gegeben hätte, wäre, glaube ich, in Amerika keine Record Company auf die Idee gekommen, das jetzt zu pushen oder, ja, und das war so ein Selbstläufer sozusagen.
Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zur zweiten Stunde mit Jörg Hoppe. Jetzt habe ich Ihnen Fink mitgebracht, Maker. Ja, Maker, merke ich gerade, das passt ganz gut, auch zu meinem heutigen Gast, Jörg Hoppe. Fink waren das eben gerade. Macher bist du auf jeden Fall. Was treibt dich denn eigentlich an? Denn du hast wahnsinnig viel angestoßen, das können wir auch gleich nochmal so ein bisschen skizzieren, was das alles war, sehr unterschiedliche Sachen. Es gibt ja viele Leute mit guten Ideen. Die Frage ist nur, wie setzt man es um? Dazu muss man eben Macher sein. Und dann eben auch, bist du besonders risikofreudig oder besonders naiv manchmal? Oder was glaubst du, warum hast du manche Sprünge gemacht?
Ja, ich bin, glaube ich, alles. Ich bin risikofreudig, manchmal auch ein bisschen naiv. Und ich bin vor allen Dingen aber Teamplayer. Ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie ganz alleine was gemacht. Alle Dinge, die ich mache oder gemacht habe, mache ich immer mit im Team, mit anderen Leuten. Auch alle Firmen, die ich betrieben habe, die habe ich nie alleine betrieben.
Ja, also eine Konstante in deinem Leben, sollte man auch mal erwähnen, ist Christoph Post.
Ja, Christoph Post.
Der war, glaube ich, damals Volontär bei Tele5. Und irgendetwas muss zu einer perfekten Symbiose bei euch geführt haben, denn ihr seid bis heute nicht nur gute Freunde, sondern auch
Geschäftspartner. Seit 27 Jahren arbeiten wir zusammen und sind gute Freunde und das ist ganz toll, sowas zu haben.
Beschreib diese Symbiose mal.
Das ist eine Männerfreundschaft, die aber nicht so ist, wie man sich so Männerfreundschaften vielleicht vorstellt.
Wie stellt man die sich denn vor?
Die stellt man sich eigentlich so vor, dass man gemeinsam irgendwie einen saufen geht und gemeinsam irgendwie Spaß hat oder ein Hobby hat oder Sport macht. Ich weiß nicht, was man sich darunter vorstellt. Das ist aber bei uns ganz, ganz anders. Wir gehen nicht zusammen einsaufen und diese ganzen Dinge alle nicht. Ja, Christoph geht auch ohne mich zum Fußball, weil ich mich da gar nicht für interessiere. Und ich glaube, das ist es genau, dass der irgendwie ziemlich anders tickt als ich. Und wir aber uns extremst gut ergänzen. Der hat ganz andere Fähigkeiten als ich.
Wie würdest du deine Fähigkeiten beschreiben?
Meine Fähigkeiten würde ich beschreiben, dass ich jemand bin, der in der Tat sehr neugierig ist. Mich interessiert immer alles Mögliche, deswegen kann ich auch so total unterschiedliche Sachen machen, wo andere sagen, das passt überhaupt nicht zusammen. Das zu machen und das
genau,
zu machen.
Genau, wir geben mal ein Beispiel, weil wir haben über diese Sache noch gar nicht gesprochen. Mhm. Also du machst auch Tracks, also anspruchsvolle Musikproduktion macht ihr, aber eben auch Bauer sucht Frau. Oder ihr habt Piep gemacht, da kommen wir noch zu, Bravo TV.
Ja, oder dann kann ich aber auch so eine Musikdoku machen, eine mehrteilige, wo man einen Grimme-Preis verkriegt, das kann ich auch mal.
Pop 2000 war das,
genau. Und so weiter. Und
musst du dich dafür oft rechtfertigen, dass es da so unterschiedliche, dass sie den Mainstream so bedient und dann eben auch so die,
Also da gibt es auf beiden Seiten da manchmal überhaupt kein Verständnis für, warum ich so einen Underground-Krempel da noch mache. Mhm. Ja. Und umgekehrt, warum ich so eine Kommerzscheiße da betreibe. Ja.
Und warum glaubst du, kannst du diese beiden Seelen in deiner Brust vereinen?
Das ist eine gute Frage. Weil ich jemand bin, der irgendwie Grenzen hasst. Ich finde das fürchterlich. Grenzen, Schubladen hasse ich. Die habe ich auch gar nicht in meinem Kopf. Ja. Ich bin nicht jemand, der immer gern irgendwas gleich da oder dorthin packen möchte. Und ich finde das viel schöner, wenn das alles da so wild rumliegt. Und mich dringt es nicht danach. Ja? Mhm. Ich brauche das nicht, irgendwie zu wissen, wo es oben, unten, links und rechts oder so. Ich habe zwar irgendwie ein Wertesystem, aber das bezieht sich nicht auf solche Sachen. Also für mich ist Bauer sucht Frau tolle Sendung, weil sie seit 10 Jahren massenhaft Menschen irgendwie begeistert. Die haben da Spaß dran und dann hat die Sendung ihren Zweck erfüllt. Punkt.
Ja.
Gut, aber das war da gar nicht die Frage.
Nee, deswegen habe ich jetzt gerade so gestutzt. Aber stimmt, es geht mir eigentlich eher darum, dass ich auf der Suche war nach diesem Machergehen. Also was macht es aus, zu springen und zu sagen, okay, damals hattest du nicht so viel zu verlieren, weil du nichts besessen hast in dem Sinne, weil man konnte Sachen ausprobieren. Und vielleicht war das überhaupt eine Zeit, ob nun in Hagen oder in Berlin, wo man vielleicht auch mehr Spaß hatte an der Improvisation. Lag es daran?
Ja, das lag daran, man hatte sicherlich viel, viel mehr Möglichkeiten damals, das eine oder andere zu machen, auch an Lebensentwürfen. Also wenn ich das so heute sehe, mein Sohn, der ist 16, welche Lebensmodelle es überhaupt gibt, so alternativ zu dem Leben, was wir hier so alle führen.
Hilf mir mal, ich habe keinen 16-jährigen Sohn. Was gibt es da? 2, 3 Beispiele?
Da gibt es gar kaum was. Bei uns gab es damals alles mögliche. Da gab es von der Landkommune bis,
ach so, meinst du
bis
das?
Sich
verstehe.
Politisch irgendwo zu engagieren, bis hin zur RAF oder
Bundesbahn.
In irgendwelche Kommunen zu gehen, die freie Sexualität, das hatten wir ja gerade, oder so AA-Kommunen und so. Und das gibt diese Modelle, ich kenne sie gar nicht mehr, die gibt es heute gar nicht. Und
das müsste dir ja eigentlich entgegenkommen, weil du ja nicht kategorisieren möchtest in deinem Leben. Das ist alles. Oder ist dir das jetzt wiederum zu offen, dass es keine vorgezeichneten Perspektiven mehr gibt, an denen man sich orientieren kann?
Es gibt keine Alternativen, finde ich. Es gibt keine alternativen Lebensmodelle mehr, wo die man leben könnte. Und die lagen damals in Hagen und in Berlin und sonst wo, gab es die. Ja.
Aber woran glaubst du, liegt das? Weil eigentlich könnte ich jetzt mal so, nur mal so, um zum Spaß auf die andere Seite zu springen, argumentativ sagen, es gab noch nie so viele Alternativen wie heute. Du kannst im Grunde ja heute, ob es ein Homeoffice ist oder was auch immer, bestimmte Lebensmodelle wurden schon vorgelegt.
Ich meine damit Lebensmodelle, meine ich radikale Lebensmodelle, die irgendwie konträr sind zu dem bürgerlichen Leben, was wir alle leben. Es gibt, und davon gab es damals wahnsinnig viel.
Ja,
und als junger Mensch willst du dich ja auch abgrenzen, du willst irgendwie was anderes machen. Und da gab es wahnsinnig viele Angebote früher. Heute ist das Radikalste, was ich machen kann, dass ich zu ISIS gehe oder so. Ja?
Oh,
wenn
okay,
ich ja wirklich hier alles ablehne, was man ja auch gerne tut als junger Mensch, das ist scheiße, ist das eigentlich heute die radikalste Form. Und danach fällt mir gar nicht ein, was man noch machen könnte. Irgendwie. Und die lagen damals alle darum, die standen alle zur Diskussion. Mhm. Die wurden auch diskutiert und ausprobiert. Und mir ist es nicht bekannt, dass es heute diese Form von Möglichkeit gibt.
Ja, ich muss es noch so sacken lassen, weil ich glaube, ich halte heute so wahnsinnig vieles für möglich. Die Frage ist, ob das noch so stimmig ist in sich, ne? Ob das nicht alles so verwässert ist. Es ist wahnsinnig, diese Lebensentwürfe, die überschneiden sich heutzutage. Ich überlege auch, womit das zu tun hat. Es gab damals kein Privatfernsehen und es gab das Internet nicht. Und auch wenn das immer so klingt, als würde man sagen, ja, damals. Aber das hat ja schon wahnsinnig viel Einfluss auf unsere Gesellschaft genommen und auf unser Leben, ne? Gut, Sie sind hier beim Philosophischen Quartett. Philip Bower and the Voodoo Club hast du mitgebracht. Standing Blinded on the Rooftop.
Warum?
Warum, ja.
Warum? Gute Frage. Philip Bower kenne ich auch schon sehr, sehr lange, weil der sich auch in Hagen rumgetrieben hat, obwohl er in seiner Biografie immer behauptet, er sei Dortmunder. Hieß damals Uli Figgen und turnte immer in meinem Büro rum. War so eine Art Praktikant, der auch ein großes Notizbuch hatte, wo er immer jede Telefonnummer von irgendeinem Veranstalter oder einer Plattenfirma gesammelt hat, wo ich mich schon immer gefragt habe, wofür braucht er das, warum macht er das? Die Frage hat sich dann später beantwortet. Ich glaube, 1986 hat er dann Philip Bower and the Voodoo Club gegründet und 1989 dann auch die ersten Videos gemacht, die ich dann auch produziert habe, Container Love und so. Und ich habe mich gefreut, als ich vor kurzer Zeit hier bei Radio 1 diesen Song gehört habe, der von der neuen Platte ist. Mhm. Und da dachte ich, der muss nochmal gespielt werden.
Radio 1, die Hörbar Rust, Jörg Hoppe ist heute zu Gast. Wie würdest du denn die Hagener Musikszene beschreiben, die du damals mitgestaltet hast, mit Extra Breit, mit den Humpelschwestern?
Also, Hagen war damals oder ist heute noch die hässlichste Stadt Deutschlands. Und da lebte man und dachte, oh Gott, wie komme ich hier raus? Und da rauszukommen, ging nicht über einen Fußballverein oder keine Ahnung. Manchmal gibt es ja so in Städten irgendwie so Dinge, die dann so leuchten, wo man sagt, das muss ich jetzt auch machen und so. Und gab es alles nicht in Hagen. Und es gab aber eine Krautrock-Band, die hieß Grobschnitt. Die hat es dann immerhin bis zum Rockpalast geschafft und so. Die waren im Fernsehen. Und dann haben wir alle gesagt, wenn die Honks das hinkriegen, das können wir doch auch. Und so. Und dann gab es ja so ein paar Menschen zufälligerweise in der Stadt, die dann irgendwie aktiv geworden sind. Da gehört auch Hartwig Masuch dazu, der heute bei BMG die ganze Musikrechte weltweit irgendwie unter sich hat und eben auch Nena dazu und. Und in der Hochzeit gab es in Hagen irgendwie 20, 25 Recording Artists, Leute, die irgendwie eine Platte draußen hatten. Und dann gab es ja den schönen Song von Extra Breit, komm nach Hagen, werde Popstar.
Und dass du jetzt tatsächlich bei diesem einen Konzert im Goldenen Slip, ich meine, werde nicht müde, mir das nicht vorstellen zu wollen, mit goldenen Perms, also dass du da am Mikrofon stehst und die ansagst, war das so ein Rocky Horror Picture Moment oder hattest du eine Zeit lang sowas leicht Exhibitionistisches, dass du auch theoretisch es zu einer Bühnenfigur hättest bringen können oder wollen? Weiß ich ja nicht.
Meine Mutter hat immer gesagt, ich hätte so schöne Beine.
Zeig mal.
Nee,
oh ja, schön.
Das war in so einer Zeit, so mit in der Tat Rocky Horror Picture Show, das war schon ein gutes Stichwort. Oder auch Clown Power, Django Edwards. Lief man da irgendwie so rum und fand das irgendwie ganz schick und provozierend vielleicht auch.
Wir sind jetzt bei Udo Lindenberg.
Ja.
Stark wie zwei, warum dieses Lied?
Stark wie zwei, warum dieses Lied? Weil dieses Lied hat mich, als es rauskam im Jahr 2008, unheimlich bewegt. Ich kann mich daran erinnern, wie ich im Auto saß mit meiner Frau und meinem Sohn auf dem Rücksitz und wir nach Erfurt fuhren zu Wetten, dass, wo Udo Lindenberg an dem Abend den ersten Aufschlag hatte mit diesem Comeback-Album. Und da haben wir im Auto die CD gehört und haben auf der ganzen Fahrt nach Erfurt beide geheult, weil wir gerade so einen Todesfall hatten in der Familie und das uns unheimlich bewegt hat und so.
Also wir grüßen jetzt mal Simone, deine Frau, und Matthias, deinen Sohn oder euren Sohn.
Ja.
Hat ja mitgekriegt hinten, dass ihr heult vorne.
Ja, und zum anderen finde ich den Song unheimlich toll, weil er wichtig, weil er irgendwie von Annette ist. Annette Humpe geschrieben wurde und mich mit Udo sehr viel verbindet. Ich habe sehr viele Sachen für Udo gemacht, nicht nur Videoclips. Wir haben viele Fernsehsendungen zusammen gemacht, Dokus, Biopics.
Und, es gab doch mal eine ganz tolle vierstündige Dokumentation, genau, die auch, genau, auch ganz toll vertont wurde.
Ja, die war toll. Nee, und ich verbinde sehr viel mit Udo und wir kennen uns gut. Und ich habe, der ja aus Gronau kommt, das hatten wir heute auch schon, wo ich auch mal gelebt habe. Und ich habe mich total gefreut, als er den Platz auch wieder bekommen hat durch dieses Album, der ihm so gebührt.
Der Tod ist ein Irrtum, ich krieg das gar nicht klar.
Radio 1. Hörbar Rust.
Heute mit dem Medienunternehmer, Fernsehproduzenten Jörg Hoppe und jetzt mit Nouvelle Vague featuring Julie Delpy, La La La. Radio 1, die Hörbar Rust, zu Gast ist heute Jörg Hoppe. Und es ist zu lesen, dass es ein paar Persönlichkeiten gibt, die durch dich ins Fernsehen gelangt sind. Nun hast du dich ja schon als Teamplayer beschrieben. Wahrscheinlich warst nicht immer du alleine derjenige, aber vielleicht ja doch. Ich gehe jetzt mal ein paar Namen mit dir durch. Wiegald Boning?
Ja. Okay. Wiegald Boning,
sag einfach ja
habe ich
oder
zu
nein.
der Zeit kennengelernt wie dich. Nämlich zu Premiere-Zeiten. Mhm. Da habe ich eine Fernsehsendung gemacht. Und
ist ungefähr 20...
vielleicht 23. Das kann doch gar nicht her sein.
Ja. Okay.
Irgendwie ist es her. Und und da sollte was Lustiges in der Sendung passieren. Und ich erinnerte mich an diesen schrägen Vogel, der bis da gar nicht im Fernsehen war. Ich weiß gar nicht mehr, woher ich den kannte. Und Olli Dittrich.
Genau.
Die haben wir dann beide zusammen gemacht. Olli Dittrich.
Als die Doofen. Waren das damals schon die
das
Doofen?
Das waren danach die Doofen dann.
Wie du, wie vorwurfsvoll du das sagst. Ja. Und was waren sie da?
Da waren sie upcoming Talente irgendwie.
Alles klar. So, dann Verona Feldbusch.
Oh ja. Ja, da bist Nicht ganz unschuldig. Oder? Doch.
Nein, Moment. Worauf er anspielt, ich möchte nicht sagen, es ist ein dunkles Kapitel. Es ist ein lustiges Kapitel unserer gemeinsamen Vergangenheit. Irgendwann bekam ich mal einen Anruf, und das ist wirklich lange her, ob ich dabei sein könnte, wenn ein Pilot produziert wird. Also eine Pilotsendung, das sind Sendungen, die meistens nicht gesendet werden, wo man einfach einem Sender ein Konzept vorstellt und dann nehmen die das oder nehmen es nicht. Und als ich hörte, dass das eine Sex-Sendung sein sollte, habe ich gesagt...
Sofort ja.
Nein, das stimmt überhaupt nicht. Nein, ich habe natürlich gesagt, nein. Und dann hast du oder wer auch immer mich da angerufen hat, ich weiß nicht mehr, gesagt... Ja, aber komm, Amanda Lear soll als Moderatorin ausprobiert werden. Das fand ich schon mal irgendwie ganz funny. Und du sagtest, oder wer auch immer, Roger Willemsen ist dabei. Und den kannte ich ein bisschen. Habe ich gedacht, wenn Roger dabei ist, komm, dann wird das nicht ganz so schmutzig sein. Und dann sind
du
wir da.
Kennst Roger nicht, ne?
Danach war ich schlauer. Und dann sind wir in irgendeinem Studio und haben dann diesen Piloten produziert. Von Piep damals. Also bevor Verona Feldbusch das gemacht hat, war es offenbar Amanda Lear.
Ja.
Und man muss dazu sagen, Amanda Lear war des Deutschen nicht wirklich so mächtig, wie es schien. Das heißt, man saß da als Gast zwischen zwei Kameras und diese Kameras waren mit Telepromptern ausgestattet.
Zwischen sechs Kameras, die alle einen Teleprompter haben.
Gut, aber ich saß zwischen zweien, sodass der Zuschauer immer das Gefühl hatte, Amanda guckt den Gast an, guckte aber immer so in so einer ganz scharfen Achse, in so einem Winkel an dem Gast vorbei, in dem Fall an mir, und hatte in Lautschrift, in diesem Teleprompter waren Lautschriftfragen, die sie versucht da abzuleisen. Bettina. War vorhin ein sexuelles Erlebnis. Da musste man sich überlegen, wie die Frage hätte lauten können.
Ja.
Und wir haben offenbar so eine Glanzleistung abgelegt, Roger und ich.
Das ist so hervorragend gemacht, dass der Sender gesagt hat, diese Sendung, egal was sie kostet, die möchten wir gerne haben.
Koste es, was es wolle.
Koste es, was es wolle.
Nur der Willemsen und die Rust dürfen nicht zu Gast sein, waren wir dann auch nicht so. Und
wir hätten das gerne ausgestrahlt.
Ja, ich nicht so gerne.
Ja,
das, da stand ich
deswegen.
Vor. So, also das heißt, Piep hat ja dann aber tatsächlich, das ist ja dann wie so eine Redewendung geworden, die in die deutsche Fernsehhistorie einging, Piep mit Verona Feldbusch, das nächste Fräuleinwunder, das sich viele erst nicht erklären konnten und dann jeder meinte, es sich erklären zu können. Die ist nämlich eigentlich ganz schlau und tut immer nur so. Tja, also die hast du uns auch sozusagen, die haben wir dir auch zu verdanken. Ja, gut. Ja. Aber auch so Menschen wie zum Beispiel Dieter Mohr, vielen Dank dafür.
Mhm.
Tim Mälzer. Noch jemanden, der dir einfällt, auf den du stolz bist, ihn da vielleicht angestoßen zu haben?
Fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber...
Ist ja auch eine ganze Reihe.
Ja.
Ja. Sag mal, und dann habe ich gelesen, jetzt in Vorbereitung auf die Sendung, du wolltest allen Ernstes mal eine Sendung ins Fernsehen bringen, die Pfui TV hieß?
Wo hast du das denn gelesen?
Ja, in der Süddeutschen von 1812, glaube ich.
Da war das schon angekündigt, ja?
Ja. Oh. Es gab offenbar auch einen Sender, der sich dafür interessiert hat. Und du hast es auch mit dem größten Selbstverständnis. Das war im Übrigen Herr Niggemeier, der dich interviewt hat, fällt mir noch ein. Ja. Also muss
den
es stimmen.
Ich sehr schätze.
Ja, ich auch. Also Pfui TV, was wäre das denn geworden und warum wurde es denn dann Gott sei Dank nichts?
Oh Gott, ich kann mich da nicht dran erinnern.
Ach komm,
ich kann mich
immer
da
die dunklen Sachen, die du dich
gelesen,
nicht erinnern
was stand
kannst.
Da?
Du hast gesagt, jetzt muss ich aber auch versuchen, mich zu erinnern. Also, dass sich natürlich bei Piep und so wahnsinnig viele Leute echauffiert hätten, aber offenbar, weil es ja die Geister auch spaltet, interessiere man sich ja dafür. So die einen gucken es, weil sie es schrecklich finden, die anderen gucken es, weil sie vorgeben, es schrecklich zu finden, es aber eigentlich ganz gut finden. Und ihr hättet das Ganze auch gerne ein bisschen sarkastisch und humorvoll aufgezogen, aber es wäre eben wirklich, es wären ekelhafte Sachen drin gewesen und auch sehr sexuelle Dinge hättet ihr reingenommen. Und Pfui TV, das ist offenbar nicht dazu.
Jetzt
fällt der
Groschen. Jetzt fällt der Groschen. Dauert ein bisschen länger. Und zwar wurde das ja damals so tituliert, diese Sendung. Piep war ja nicht die einzige. Da gab es wahre Liebe, Liebe Sünde. Es war eine richtige Welle im Fernsehen.
Ach, stimmt.
Und so. Und es wurde dann von der Boulevardpresse zum Teil.
Pfui TV hat die
Pfui
Bild.
TV,
ja, genau.
Genau.
Ja,
und
ja,
daraufhin
ja,
habe ich mir diesen Begriff Pfui TV schützen lassen. Habe ich mir den schützen lassen und dachte, ja, muss man eigentlich jetzt mal die Sendung machen, die wir gerne haben möchten. Ja, das war's. Jetzt fällt's mir ein. Danke.
Pfui TV, die Aftershow. So, was haben wir jetzt, bevor wir jetzt zu deinem oder zu eurem Film kommen, B-Movie, noch einen Song, der im Übrigen schon auf diesen Film hinleitet. Wir haben nochmal Westbam mit Richard Butler, der von den Psychedelic Furs, glaube ich, ist. Also Westbam hat ja, glaube ich, das letzte Album ist mit so Größen, ich glaube auch dem Sänger von den Stranglers und so weiter, hat er sich ein paar tolle Sänger vorgenommen. Inga Humpe. Der Song heißt You Need the Drugs, ist auch ein beeindruckendes Video, das auch in dem Film, glaube ich,
ja,
teilweise
vorkommt. Das Video, das gibt es ja schon länger und das ist quasi so ein Trailer schon für den Film. Die Bilder aus dem Video sind auch die Bilder im Film. Der Song ist sozusagen der Titelsong.
Some Sunday morning see you licking up the fun.
Jörg Hoppe ist heute hier zu Gast. Medienmann, Echo für den Medienmann 2002, gemeinsam mit Christoph Post. Radio 1 hat ja auch mal ein Echo bekommen. Ich glaube, es war der erste Radiosender, der ein Echo bekommen hat.
Verdientermaßen.
Und ich finde aber solche Bezeichnungen, wenn man in der Branche weiterarbeitet, hat das ja ein bisschen was, so wie die Ex-Miss-Welt 2004 oder so. Wenn man weiterhin glaubt, jemand zu sein, der schön ist, dann möchte man doch eigentlich nicht Ex-Miss-Beauty 2004 sein. Und du bist der Medienmann 2002 und das sind jetzt 12 Jahre vergangen und du bist immer noch gut dabei.
Naja,
kann man das
also
zweimal
werden?
Wenn man
einen Preis kriegt, den es immer noch gibt, finde ich das ja nicht so tragisch. Aber wenn du einen Preis kriegst, wie einen Fernsehpreis zum Beispiel...
Den es jetzt nicht mehr
den
gibt,
gibt's
ne?
Jetzt nicht mehr.
Ja, aber das ist doch, aber das finde ich andersrum so. Viel tröstlicher. Da weiß man, ich hätte ihn wahrscheinlich bekommen, aber es gibt ihn ja nicht mehr. In deinem Fall könnte man sagen, was war mit den letzten 12 Jahren? Hey, Freunde, was ist da los?
Mist. Schlechte Performance.
Okay, gut. Wir reden jetzt erstmal über Kino.
Ja, bitte.
Wir reden über den Film, der B-Movie heißt. Und wenn Sie jetzt erst einschalten, weil Sie sich schon warm hören wollen für sanft und sorgfältig. Ja, meinetwegen. Es gibt einen Film über das letzte Jahrzehnt vor dem Mauerfall, der sich auf West-Berlin konzentriert. B-Movie heißt er. In etwas mehr als einer Stunde feiert er Premiere auf der Berlinale heute und wird dann irgendwann, um das schon mal vorwegzunehmen, im Kino laufen. Du weißt nicht, in welchen Kinos, du weißt nicht, in welcher Stückzahl, aber du hast einen Traum. I have a dream.
Also mein Traum ist, dass dieser Film regelmäßig, zum Beispiel im Kant-Kino oder anderen Kinos, die dafür geeignet sind, am Wochenende in der Spätvorstellung läuft, weil dafür ist er eigentlich auch gemacht worden, dass man sich in ein Kino setzt, was am besten 5.1 ist, also eine gute Anlage hat. Und sich nochmal reinbeamt in die 80er. Und am besten macht man das, wie gesagt, im Kant-Kino oder ein Kino, was in den Filmen auch vorkommt. Das ist meine Empfehlung und mein Traum.
Ich habe den Film gesehen und ich überlege jetzt gerade, ob es den Zuhörer heiß macht, darauf ihn zu sehen, oder eher verwirrt, wenn ich klar mache, wie wenig ich von der Produktionsart verstanden habe, wie ihr das gemacht habt. Also, du kannst mir jederzeit ins Wort fallen. Es geht los mit einem, es ist ein Film, der auf Englisch, ich weiß nicht, gibt es bestimmt noch eine Version mit Untertiteln dann später, keine Ahnung.
Es gibt auch eine deutsche Version.
Es gibt auch eine deutsche Version, gut. Of course, ich habe ihn im Original gesehen. Es geht los mit einem Typen, der sehr interessant ist und ganz charismatisch und der sich so positioniert, und er lebt in Manchester. Und da ist auch schon Anfang der 80er natürlich einiges los, schwappt aus London rüber, Punkszene, tolle Musikszene und so weiter. Aber aus irgendwelchen Gründen hat er so eine Affinität, was so deutsche Platten, was deutsche Musik angeht. So. Und all diese Gedanken, all diese Sachen sind mit Bildern unterlegt. So, und jetzt, das habe ich schon mal nicht verstanden, sind die nachgespielt worden, sind die nachgedreht worden? Weil es gibt ein paar Szenen, die ihr, also ganz viel Archivmaterial habt ihr genommen, aber dieser Typ ist wie ein roter Faden, der durch diesen Film führt und sowas wie ein Protagonist ist, wie ein Schauspieler eigentlich. Erklär's mal.
Ja, dieser Mensch heißt Mark Reeder und der kommt aus Manchester, wie gesagt, und verlässt Manchester, weil er Deutschland, beziehungsweise die deutsche Musik, die damals von Deutschland nach England rüber schwappte, so interessant fand. Und das waren so die Elektroniker. Das waren Tangerine Dream, Edgar Fröse, kürzlich gestorben. Das war Kraftwerk und so. Und diese Art von Musik, die kannte man in England nicht. Ja, das waren ja auch keine 3 Minuten, 4 Minuten Stücke, die waren 15 Minuten lang. Die folgten gar nicht diesem Schema mit Hook und wir haben gesagt, was machen die denn da? Und das kommt aus einem Land, was so bei denen eigentlich immer noch besetzt war von der Nazi-Zeit. Bilder im englischen Fernsehen in den 70er Jahren noch waren Hitler und man wollte dort auch gar keine Bilder haben, wie das jetzt hier aussieht oder so. Das hat gar keinen interessiert. Ja. Und deswegen sind die Punks ja da auch mit Hakenkreuzen rumgelaufen. Das war für die irgendwie so irgendwas total Verrücktes, was Provozierendes und so. Und aus diesem Land kommt jetzt diese Musik. Und der Mark, der dort mit Joy Division und solchen Leuten befreundet war, kommt dann nach Berlin und lebt hier ein Fetisch aus. Der läuft hier immer mit der Uniform rum. Ja, und so kannte den auch jeder, der in Berlin zu der Zeit gelebt hat und mal in den Dschungel gegangen ist oder ins Metropole, ins Loft oder ins Risiko, kennt diesen Menschen, weil der überall immer war und so auffällig war.
Ich möchte einen kurzen Einschub. Fetisch, dieser Typ sieht so harmlos und sympathisch aus, dass jetzt dieser Film oder dieser Protagonist, das soll jetzt nicht in so eine Ecke gehen, dass das irgendwie ein Fetischfilm ist.
Nein,
oder
nein,
sowas,
gar nicht. Ja? Gar nicht.
Null.
Also ich meine, so Fetisch damit, dass der Tag und Nacht irgendwie immer nur Uniform anhatte und zwar auch so kombinierte, aus aller Herren Länder zusammengestöpselte Uniformen. Der ist also nicht in der Nazi-Uniform rumgelaufen oder so. Genau. Ja, und da der so auffällig war, haben da viele Leute immer eine Kamera draufgehalten. Das waren ausländische Fernsehteams, die nach Berlin kamen, aus Norwegen, aus Japan, aus England. Das waren aber auch viele Underground-Filmer. Jörg Buttgereit ist so einer, der hat sehr viele Filme mit ihm gemacht. Und diese ganzen Materialien, die haben wir alle irgendwie zusammengesammelt und so und haben dann so puzzelmäßig uns schöne Sachen da rausgesucht und die neu zusammengestrickt. Und was wir nicht hatten, das haben wir neu inszeniert. Es gibt ein Double.
Was man aber nicht sieht, weil die Körnung oder wie auch immer man das nennt, also das heißt, diese Filmsprache geht auch, das geht alles ineinander über. Ja. Es gibt extrem viel Archivmaterial von Bands, zum Beispiel Farin Urlaub. Ich erinnere mich an so ein Interview, das in so einem Café stattfindet. Ja. Da ist der, wie alt ist denn der? 21? Ja. Keine Ahnung. Es gibt unglaublich viele Zeitzeugen von früher, die in diesen Filmschnipseln auftauchen. Das ist eine unübliche Art, eine Geschichte zu erzählen, weil es eben, es ist kein Spielfilm, es ist keine Reportage, es ist keine Dokumentation, es ist von allem so ein bisschen. Und es zeigt eben Leuten, die Berlin schon kennen, eine Möglichkeit, sich nochmal an diese Zeit zu erinnern. Leute, die jetzt erst dazugekommen sind, haben die Möglichkeit, sich tatsächlich da sehr gut reinzufühlen, wie das war, was das Faszinierende war. Interessant ja auch, dass jemand, der mit einer Uniform rumgelaufen ist, überhaupt eine Aufmerksamkeit generieren konnte, denn letztendlich.
Stimmt.
Also bitte in dieser
sind viele
Stadt,
hier rumgelaufen
wie die Leute hier rumgelaufen sind, dass überhaupt irgendjemand auf irgendjemand eine Kamera gehalten hat. Das ist ja auch das Interessante an der Zeit gewesen. Und doch bekommt man den Eindruck, das hört man ja auch von Leuten, die in dieser Zeit hier gelebt haben, Das ist irgendwann wie so Aquakultur. Da hat man sich nur noch aus sich selbst, so von sich selbst ernährt im Grunde und war irgendwie zum Schluss, hatte was, das was Klaustrophobisches. Und was wäre denn passiert, wenn es David Hasselhoff nicht gelungen wäre, die Mauer umzusingen? Was glaubst du?
Ich glaube, dann hätten wir alle die Stadt irgendwann verlassen. Das war ja dann auch so. Viele sind ja dann auch wieder von Berlin weg. Ich auch. Ich habe dann auch irgendwie 88, 89 die Stadt vor der Mauer.
Was war der Grund?
Ja, ich hatte den Eindruck, so, das ist es jetzt aber auch irgendwie. Und wenn ich jetzt hier noch länger bleibe, dann frisst mich diese Stadt auf. Ja, man hat ja sehr viel nachts nur gelebt. So, und tagsüber kaum. Man hat sich nachts nur getroffen, nachts verabredet, nachts waren die Veranstaltungen und so.
War das denn so, dass die Dramaturgie raus war, dass der Wumms raus war? Oder war es einfach so, dass man nicht mehr genug Kraft hatte, das weiterhin durchzustehen? Oder war die Idee
irgendwie... Bei mir war es jetzt, ich hatte nicht mehr die Kraft und dachte irgendwie, ich verschwende da die Jugend. Jetzt ist irgendwie für dich hier Feierabend und du musst jetzt mal irgendwie gucken, dass du Land gewinnst, und bin dann nach München gegangen.
Oh, das ist ein totales Kontrast.
Genau, totales Kulturschock war das.
Ja, ach, das war dann die Zeit mit Telefon und Musicbox und so.
Genau. Und dann habe ich dort als Autodidakt angefangen, Fernsehen zu machen.
Okay. So, wenn du möchtest, kannst du uns als Ziehvater dieses Films noch irgendwas sagen, was für dich wichtig erscheint?
Für mich ist ganz wichtig, dass, glaube ich, mit dem Film gelungen ist. Das war die Absicht, und ich habe jetzt auch schon viele Resonanzen bekommen von Leuten, die die Pressevorführung, der Pressevorführung waren oder so. Die Intention war, dieses Lebensgefühl wiederzugeben, was ja schon viel besungen wurde, also von Bowie und wer singt nicht heute noch über den Dschungel und so, das mal irgendwie erlebbar zu machen im Kino. Und ich glaube, wenn man sich darauf einlässt, einen Film zu sehen, der mal ganz anders ist als das, was man so kennt, dann kriegt man dieses Lebensgefühl mit, dann schafft das dieser Film.
Mir fällt gerade noch was ein, was nämlich, als wir uns neulich mal kurz trafen und ich sagte, wann kommt denn der in die Kinos? Da hast du gesagt, es gibt noch keinen Verleih. Und da habe ich gesagt,
Wie geht das denn?
Dann müssen wir das in der Hörbar, wir müssen da ein bisschen trommeln. Also was kann man tun? Worauf wartet ihr? Wer sollte was tun, damit ihr schnell einen Verleih kriegt? Du hast doch 1000...
Also ich glaube, wir kriegen jetzt einen Verleih. Das merke ich ja gerade so. Irgendwie, das Interesse ist groß, und es haben sich auch schon welche gemeldet. Und toll, dass die Berlinale uns eingeladen hat. Das ist natürlich für den Film, den wir einfach mal so angefangen haben, ohne Verleiher, ohne, ist das natürlich ganz toll, dass der jetzt dadurch große Aufmerksamkeit kriegt, internationale Aufmerksamkeit kriegt. Und der Film ist von vornherein ja auch, wie du gerade auch erwähnt hast, englischsprachig angelegt, weil ich glaube, der ist auch im Ausland von großem Interesse.
Abschlussfrage zu Berlin. Wird es so eine Zeit noch mal geben, so was Vergleichbares? Oder fehlt da dazu die Konzentration auf so Leitfiguren, die damals einfach da waren?
Schwierige Frage, ich weiß es nicht. Also ich kann nur sagen, wir überlegen gerade schon, den Film über die 90er zu machen.
So kenne ich dich, genau. Und natürlich, na klar. Und dann die Nullerjahre. Also gut, du kannst dich aus dieser Frage rausziehen, weil ich wüsste jetzt auch nicht genau, wie man sie beantworten könnte. Es gibt noch eine Sache, die wir auf jeden Fall hinzufügen müssen, was diesen Film angeht.
Ja, ich wollte noch erwähnen, dass ich den Film Peter Razzoun gewidmet habe. Musikchef von Radio 1, der für mich auch ein großer Wegbegleiter war in den 80ern und der mich auch unheimlich darin bestärkt hat, diesen Film zu machen. Und ich das sehr traurig finde, dass er ihn jetzt nicht mehr sehen kann.
Okay. Der letzte Song, den du mitgebracht hast, kommt von Tim Neuhaus,
ja.
As Life Found You. Noch ein Stichwort dazu?
Das ist auch jemand, der aus Hagen kommt, den ich aber gar nicht kenne. Ich habe nur neulich irgendwie gelesen, als ich mich mit dem Song beschäftigt habe, den ich auch durch Radio 1 übrigens entdeckt habe, dass der auch aus Hagen kommt, aus meiner Heimatstadt. Und ich finde ihn ganz toll, und deswegen habe ich ihn mitgebracht.
Danke, Jörg, für den Song, für die 2 Stunden. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.